Wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und ich habe mir heute zwei Brettspieler eingeladen. Wir reden heute nämlich mal wieder um ein haptisches Spielvergnügen bzw. Spielvergnügen in Fragezeichen. Dazu gleich mehr. Ich habe mir eingeladen den altbekannten bartigen Barbaren Guido. Guten Morgen.
Habemus Starcraft Risiko, liebe Gemeinde.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist von TrickTrack, dem fantastischen Brettspielmagazin.
Ach, du bist so freundlich, ja, das stimmt.
Um den Werbeblock abzuhaken. Und auf der anderen Seite habe ich noch den Konrad, einen Freiburger Kollegen und Freund, eingeladen, der mit mir zusammen genau dieses Spiel letzte Woche gespielt hat. Hallo, Konrad.
Hallo.
Hallo, Konrad.
Ich bin von GamersUnity.de.
Das wollte ich jetzt dich gerade fragen. Du warst neulich da, alte Hörer erinnern sich, du bist der Turtles-Fan.
Ich bin der Turtles-Fan. Genau. Und das erste Mal, dass ich bei Insert Moin dabei bin jetzt.
Eben. Aber du bist ja trotzdem schon oft dabei gewesen.
Ja.
So, wir reden heute über Risiko, ein alter Klassiker der Brettspielwelt. Aber in einer Neuauflage, die auch zu unserem Podcast ganz gut passt. Es ist nämlich eine StarCraft Collectors Edition, sprich das alte Brettspiel von Hasbro aufgemöbelt und ummodelliert, um irgendwie was mit StarCraft zu tun zu haben. StarCraft ist klar, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß erklären. Das Runden, wie heißt das auf Deutsch eigentlich, RTS? Real-Time Strategy Game. Gibt es da einen deutschen Begriff?
Echtzeit-Strategiespiel
von Eissturm.
Von Eissturm. Passt ja zum Wetter.
Genau.
Jetzt muss ich aber schon einhaken, Manu. Haha, ja. Du hast gesagt, das alte Risiko. Es ist, wenn wir später noch sehen, es ist Risiko, ja, das ist richtig. Aber es ist nicht das alte Risiko, sondern die Regeln entsprechen einer neueren Edition.
Na gut, okay.
Jetzt kommen wir schon ins Detail.
Aber so, um kurz auszuholen, Risiko ist ein Spielklassiker. Da sind wir uns einig.
Ja.
Hat jeder von uns in seiner Kinderstube wahrscheinlich gespielt. Wer es überhaupt gar nicht kennt, man hat Einheiten, also es ist ein Kriegsspiel sozusagen. Ja. Man hat Einheiten und erobert auf einer Weltkarte Gebiete. Und die Hauptmechanik besteht eigentlich darin zu würfeln, indem man eben Angriffswürfel würfelt und der Gegner würfelt Verteidigungswürfel. Und höhere Augenzahl schlägt die niedrigere Augenzahl und damit hat sich's eigentlich auch schon erledigt, was den Strategiepart angeht. Es hängt sehr vom Glück ab, was mich immer wahnsinnig gemacht hat. Man hat's als Kind aber trotzdem stundenlang gespielt, weil es einfach so diese Versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, dann doch immer wieder einen Reiz ausgeübt hat. Und natürlich konnte man sich auch mit Mitspielern mit Mitspielern verbinden, Pakte schließen und Pakte brechen. Von daher hat es schon damals eine Faszination gehabt, bevor dann aber die erweiterten Brettspiele kamen, wo man einfach viel strategischer hantieren konnte.
Die Strategie bei Risiko ist ja auch immer irgendwie Kontinente, würde ich so sichern, damit du mehr Einheiten irgendwie in die Schlacht führen kannst. Und mich hat es schon als 12-Jähriger immer gewundert, dass die Welt irgendwie von Australien aus erobert wird. Da kannst du ja verschanzen und von da aus dann losschlagen.
Aber zur Verteidigung, man muss sagen, also es ist schon sehr extrem glücksabhängig, das Spiel, aber gute Strategen können trotzdem gegen Glückspilze gewinnen. Also so ganz so schlimm ist es dann doch nicht, wie ich jetzt immer tue. Aber zumindest habe ich jahrelang pausiert, mir Risiko anzutun, weil es mich einfach immer genervt hat.
Dito.
Du ja. Wahrscheinlich auch, Konrad, gell?
Nee, ich habe es ein paar Mal gespielt, das war so ein Silvester-Ding.
Ja, genau.
So Weltherrschaft spielen war schon lustig, wenn man sonst nichts vorhatte.
Genau, und seit dem damaligen Risiko, ich weiß gar nicht, wann es zuerst rauskam, das könnte Guido vielleicht wissen, wahrscheinlich auch.
Ja, das war, der Autor heißt Albert Lamoureux, das ist ein französischer Regisseur gewesen, er hat ein Familienspiel so auf der Landkarte, auf einem Atlas mit seinen Kindern entwickelt, das immer mehr verfeinert und irgendwann wurde halt Risiko raus. Keine Ahnung, wann das war, 50er, 60er, so grob. Also im Kopf habe ich es jetzt auch nicht, aber es ist eigentlich ein altes Ding. Und das, finde ich, spürt man immer noch diesem Spiel an, ne? diese Würfellastigkeit und das einfache Ziehen und Erobern und also quasi der epische Konflikt mindestens zweier Parteien, die sich ja global bekämpfen. alles kurz und klein schlagen und erobern. Also deswegen finde ich, ist Risiko hat seinen Reiz. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist halt das, was ihr Videospieler mehr als so ein Casual Game. Ja,
Genau.
der Normalspieler spielt das. So die vielen Spieler oder die gern Spieler oder die Kenner, ja, also die irgendwie regelmäßig spielen, die auch Komplexeres einfach mal auf den Tisch legen, die gucken natürlich von ihrem hohen Ross herab. Du spielst Risiko, du spielst auch noch Monopoly oder was?
Genau.
ist ungerecht.
Ja, aber trotzdem hat es natürlich, es gibt einfach so eine immense Auswahl an strategischen Brettspielen, dass man mit gutem Gewissen Risiko auch links liegen lassen kann. Bis zu diesem Tag, an dem du mir eine E-Mail schriebst mit der Nachricht, du bist gerade auf einer Spielemesse und hier gibt es ein sehr interessant aussehendes Spiel, nämlich eine StarCraft-Variante von Risiko, ob das nicht was für unseren Podcast wäre. Und es ist relativ neu jetzt. Also Winning Moves hat diese Lizenz von Blizzard jetzt eingekauft und hat gesagt, das pappen wir auf die Risikospielewelt, weil das passt? Fragezeichen. Du warst auf der Messe, wie haben sie es denn angepriesen?
Es war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg jetzt im Februar. Und da wurde es natürlich groß aufgebaut, irgendwie mit Schachtel und Material und so weiter. Also groß Brimborium haben sie auch nicht gemacht, weil Winning Moves macht ja seit dem letzten Jahr machen die keine Autorenspiele mehr, sondern wirklich nur noch Lizenzsachen. Das heißt, da kommt auch ein World of Warcraft Monopoly raus. Ich glaube, das gibt es sogar schon.
Gruselig.
Ja. Wir nehmen also diese Klassenspiele und kleistern da verschiedene Themen drauf. Von Winning Moves ist zum Beispiel auch Freiburg Monopoly. Oder ein Transformers Risiko gibt es auch. Ja. Oder ein Herr der Ringe Risiko gibt es auch. Also alles Variationen dieses grundsätzlichen Risikomechanismus, aber interessanterweise das klassische Risiko macht immer noch Hasbro.
Okay, das heißt, es sind doppelte Lizenzvergaben sozusagen. Genau. 57 kam übrigens das erste Risiko raus. Gerade
Ja, du hast
nachgeschaut.
mit dem Herrn mal kurz dein
Ja.
schlaues Buch gefragt.
Konrad, wir haben uns jetzt so ein bisschen
Ja.
als wir zwei, die jetzt die Videospieler hier sind, es klang ja erstmal ganz reizvoll. Okay, so ein Risikostrategiespiel könnte ja mit einer Lizenz, also ich kann mir das jetzt zum Beispiel mit StarCraft, hätte ich mir das deutlich besser vorstellen können, weil man da ja sowieso auch Kriegerlist spielt, wie wir hier in Süddeutschland sagen. Ich hatte da was völlig anderes erwartet als das, was dann auf den Tisch kam. Wir haben das Spiel aufgebaut und erstmal überraschend war die Karte.
Ja, es ist nämlich eine Karte mit Planeten. Man hat fast alle wichtigen Planeten aus dem StarCraft-Universum. Also Aya ist drauf und Mars Sarah und Char. Aber es ist halt eine Weltraumkarte. Man bewegt sich halt von Planet zu Planet und man hat verschiedene Felder auf den Planeten. Und StarCraft ist jetzt was jetzt nicht auf der Ebene spielt eigentlich. Das ist ja eher in Bodennähe.
Eben, es ist zwar ein Science-Fiction-Setting, aber im Spiel selber reist man ja nur in Zwischensequenzen von Planet zu Planet. Der eigentliche Kampf findet ja immer auf dem Boden statt, um Gebiete, um Einheiten zu und Stationen zu bauen. Und eigentlich hatte ich eine Karte erwartet, die auch das abbildet.
Aho,
Stattdessen
klar.
sind diese Planeten und witzigerweise oder traurigerweise sind diese Planeten, ist uns aufgefallen, genauso angeordnet
Ja.
wie Russland, Australien und Nordamerika zum Beispiel, nur spiegelverkehrt. Also die haben original den alten Spielplan genommen und einfach mit Weltraumplaneten benannt.
Also die
Weil die
Koordinaten
Planeten auch
sind
alle
genau.
so nah beieinander liegen, dass du überall Routen hast und dass es wirklich aussieht wie so ein Mischmasch. Also man hat noch nicht mal irgendwie jetzt groß eine Raumroute dazwischen oder so.
Ja, das ist sowieso das Seltsamste daran. Du kannst nicht von Planet zu Planet reisen. Was ja normalerweise logisch wäre, wenn du von einem Planeten wegfliegst, kannst du zu jedem anderen Planeten fliegen, sondern es sind eingezeichnete Linien, Verbindungslinien zwischen Planeten und nur da kannst du angreifen, damit du eben dieses klassische Risikoprinzip hast, dass Australien halt nur von einer Seite aus angegriffen werden kann, zum Beispiel, oder von zwei. Und
Ich
das
bin in der
macht,
StarCraft.
das ist so absurd, weil das einfach nicht passt zu diesem Bild, den man da auf den Tisch liegen hat.
Ich bin in der StarCraft-Lore nicht tief genug drin, um zu wissen, ob sie da auch Hyperraumrouten haben, wie bei Star Wars. Könnte sein.
Ja.
Dass es da einfach bestimmte Routen gibt, die du leichter nehmen kannst bei der Raumfahrt.
Also Sternstraßen oder wie, ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, aber man fühlt sich trotzdem so ein bisschen veräppelt, wenn einem dann auffällt, dass es genau die Verhältnisse auch hat wie die Weltkarte.
schafft aber auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Vertrautheit. Ja. Wir müssen immer überlegen, wer ist denn die Zielgruppe von dem Spiel? Das sind natürlich dann die Starcrafter, die sagen, oh ja, hier, Ayur, Masara und so weiter, kenne ich alle. Und vielleicht auch die Risikospiele, die sagen, ach Mensch, den groben Aufbau der Map kenne ich.
Ja. Ja klar, ich meine, das Spielprinzip bleibt dadurch natürlich erstmal unverändert, was mich dann enttäuscht hat, aber kann man natürlich auch sagen, soll so sein, weil es ist ja immer noch ein Risiko. Aber das war so ein Knackpunkt, wo ich mir einfach was anderes vorgestellt hatte. So, dann die Einheiten selber. Beim Originalrisiko gibt es eigentlich ja nur eine Einheit. Es gibt die Kampfsoldaten und es gibt, also die sind ja damals in der alten Version, waren die ja sogar auch noch so abstrakt, das waren ja nur so Sternchen. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Einheitengrößen, die aber nicht unterschiedlich stark sind, sondern nur, damit du nicht irgendwie 100 Einheiten auf einem Feld liegen hast, gibt's halt die Dreier-Einheit. Genau. Die sind hier, weil wir reden ja von einer Collectors Edition, sehr liebevoll eigentlich gemacht, also natürlich leider nur in einfarbigen Plastik gepresst. Aber die Modelle sind eigentlich sehr detailliert und man kann sogar die unterschiedlichen Fraktionen voneinander unterscheiden, oder ja. Konrad? Du bist doch hier unser Modell-Freak.
Ja, ja, es sind halt die drei StarCraft-Rassen, je zwei in zwei Farben. Also was auffällt, es gibt jeweils nur zwei Modelle. Also man hat beim normalen Risiko hat man ja die Einer, die Dreier und die Fünfer. Und da waren es jetzt nur Einer und Dreier. Fünfer. Oder Dreier, Einer und Dreier.
Es gibt auch die 1-3-10er-Staffelung.
Also wir haben hier nur Einer und Dreier, also zwei Einheitentypen pro Rasse und es gibt eine Heldenfigur.
Da hat man halt Space Marines und Belagerungspanzer bei den Terranern und Zerglings und Hydralisken heißen sie, glaube ich, bei den Zerg.
Ja, und Berserker und Hetzer bei den Protoss. Und da muss ich sagen...
deutsche StarCraft-Namen.
Ja, klar, ist auch die deutsche
Version. Berserker. Wenn ich an Protoss denke, denke ich an das Wort Berserker.
Mir ist aufgefallen, es gab mal vor 2, 3 oder ist es mehr Jahren, ich weiß schon nicht mehr, gab es auch ein StarCraft-Spiel, das war von Fantasy Flight Games in einer großen Schachtel. Die hatten auch eine ganze Menge Miniaturen und die waren tatsächlich detaillierter modelliert. Ja, da waren mehr drin, mit einfach feiner, ja. Feiner in der Verarbeitung. Gut, ist Geschmackssache. Die sind natürlich etwas griffiger. Und im Vergleich zum Fantasy Flight Game StarCraft Spiel haben wir hier ja auch, ich habe es nicht gespielt, ihr könnt mich korrigieren, aber ich glaube, das sind auch Modelle aus StarCraft 2 schon drin. Ist das richtig? Also Hetzer kenne ich nicht. Ich habe nur StarCraft 1er gespielt. Ich muss mich mal hier outen.
Nee, also das... Das basiert schon auf dem Style und dem Look von StarCraft 2 jetzt, das StarCraft Risiko.
Okay.
Weil da sind auch, da, wie gesagt, also Manuel hat gesagt, da sind Helden dabei. Jede von den 6 Armeen hat einen Helden, also halt Jim Rayner und Kerrigan und weiß gerade Zerafuel.
Ah, Tarnus.
Ja.
Kenne ich zum Beispiel auch gar nicht.
Ja, auf jeden Fall
sind diese Helden dabei und dann freut man sich erstmal, weil man denkt, oh, Helden. Und das Besondere an StarCraft ist ja eigentlich, dass je nachdem, welche Rasse du spielst und welche Fraktion, du völlig unterschiedliche Taktiken fahren musst. Ja, also klar, jeder kennt den Zerg Rush, dass du mehr auf große Masse von Leuten gehst und bei den Protoss. Bei den Protoss eben eine ganz andere Spielweise an den Tag legst. Und da hatte ich dann wieder Hoffnung, dass ich gesagt habe, okay, scheiß auf die Karte, dann sieht's halt meinetwegen aus wie Russland und Australien. Aber jetzt bin ich gespannt, was die Helden für Sonderfähigkeiten haben und ob die Zergs sich anders spielen werden. Aber Pustekuchen, da passiert einfach gar nichts.
Nö, ein Held gibt dir einfach nur +1 auf deinen Würfelwurf. Das heißt, du kannst halt, hast halt einen Vorteil in der Schlacht.
Genau, das ist aber total jeder egal, Held, ob man Rayner hat oder genau. Kerrigan. Die können genau das Gleiche.
Und das fand ich schon ziemlich enttäuschend. Du hast eine schöne Figur, die sogar einzeln modelliert wurde, die ganz klar erkennbar ist, auch aus der Lore von StarCraft und die für die Fans ja sofort auch eindeutig wäre, was diese Figur jetzt eigentlich auszeichnet. Und die schleppst du einfach, die schleifst du so ein bisschen mit und verbesserst halt deinen Würfelwurf. Das ist ein bisschen lahm.
Vor allen Dingen, wenn sie kaputt geht, kann die ja irgendwie wieder beim nächsten Zug auf.
Spawnt einfach wieder beim nächsten Zug, genau. Das war die nächste Enttäuschung und dann eben, dass es keinen spielerischen Unterschied macht, welche Rasse du spielst. Es gibt dann Karten, also das ist so ein ganz neues Element, was bei Risiko jetzt neu dazu kam, aber jetzt nicht exklusiv in dieser Edition, sondern es gab auch vorher schon Risiko-Editionen, die so Ereigniskarten, nenne ich sie jetzt mal, dabei hatten.
Ja, das heißt, generell, wenn ich hier kurz einhaken darf, generell ist mir aufgefallen, gibt es keine wirkliche Innovation. Also es ist schon eine Chance vertan. Die Helden, mit denen plus eins geben, das gab es schon im Herr-der-Ringe-Risiko. Mhm. Die Fraktionskarten, die man benutzen kann, um Ereignisse oder halt um sich einen Vorteil durchs Ausspielen zu verschaffen, gab es auch schon im Herr-der-Ringe-Risiko. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues. Ja.
Und was man auch sagen muss, ist, dass die meisten von den Ereigniskarten, also die sind alle fraktionsbasiert, aber sie sind jetzt nicht wirklich so charakteristisch. Also zum Beispiel hat man eine Aktionskarte, damit kann man Modelle wo rausnehmen. Also wenn ein Land angegriffen wird, kannst du deine Einheiten da schnell rausziehen.
Beamer
und bei den Terranern ist das halt der Medivac und bei den Zerg ist das der Overlord.
Genau, die Karten sind identisch, also soll auch spielerisch, steht auch in der Anleitung so, die Karten sind gleich pro Fraktion, nur der Beschreibungstext unterscheidet sich, damit es zur Fraktion passt.
Aber ich finde, also weiß ich nicht, mir ist aufgefallen, es gibt ähnliche, aber es gibt auch ein paar, die sind schon irgendwie fraktionstypisch. Ich habe mir hier rausgesucht, eben der Psi-Sturm bei den Protoss, wo du halt irgendwie würfelst und auf einem Planeten Einheiten von Gegnern zerstörst. Ich finde, das ist schon irgendwie, das kennt man aus dem Spiel. Oder das Abheben von den Terranern, dass sie eine Basis umsetzen können. Ja,
das ist die eine Regel, also wirklich die eine Regel, wo ich gesagt habe, das ist StarCraft. Man hat nämlich, also zusätzlich zu den Helden hat jede Fraktion auch eine Basis, die kann halt besser verteidigen. Oder wenn man die Basis hält, kriegt man mehr Einheiten am Anfang jeder Runde. Ja. Aber und die Terraner-Basis hat halt, wenn man die Karte zieht, die Möglichkeit, sich umzusiedeln, weil sie halt so hoch schwebt. Und das ist wirklich die eine Regel, die ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, das ist aus StarCraft raus.
Ja, da hätte ich mir gern mehr gewünscht. Auch so Mineralfelder oder so, die stehen einfach so ein bisschen blöd in der Landschaft rum und dann kriegt man halt ein paar mehr Einheiten. Also da ist echt viel Potenzial verschenkt. Was aber jetzt mit einem bisschen Hirnschmalz gar nicht so schwer gewesen wäre, weil man hat die Figuren, man hat das Material, man hat ja diese Texte schon und die Karten. Also eigentlich wäre auch mit diesen Bordmitteln, nenne ich es jetzt mal, noch mehr drin gewesen.
Ja, also Innovation sieht anders aus. Ja. Also gerade bei Risiko, das oft zitierte Herr der Ringe Risiko, das hat wirklich Risiko ein bisschen umgekrempelt und aufs Thema gepackt. Oder vielleicht kennen manche Risiko-Evolution. Das ist dieses eine Risiko, wo du das Spiel modifizierst, wo du Karten zerstörst, wo du Aufkleber auf den Spielplan bebst, ja, also wo das Spiel lebt.
Da wollte ich gerade drauf hinlaufen, weil es gibt ja eben Alternativen. Also das wäre jetzt so mein Fazit gewesen. StarCraft-Edition von Risiko bitte nicht kaufen, außer man hat irgendwie eine StarCraft-Sammelleidenschaft. Dann kann man sich so eine Collectors-Edition holen. Oder man hat noch kein Risiko zu Hause, dann kann man sich's natürlich auch antun. Wenn man aber irgendwas erwartet, was sehr StarCraft-typisch ist und man kennt schon alle anderen Risikovarianten, dann lohnt sich das ehrlich gesagt nicht.
Es gibt, wollte ich noch kurz einbringen, es gibt ein Science-Fiction-Risiko, das heißt Risiko 2210 AD. Das ist von, was hast du vorhin gesagt, Avalon Hill?
Avalon Hill, genau.
Ja, und das habe ich jetzt neulich wieder gespielt. Das finde ich schon deutlich interessanter als normales Risiko. Das ist, da hat man auch, also klar, man hat halt Roboter und Mechs statt normale Modelle, aber der Clou ist, man hat auch verschiedene Karten. Man kann den Mond erobern, man kann Unterwasserstädte erobern, nur wenn man den richtigen Chroman dafür baut, der dann halt nur Boni in bestimmten Situationen gibt. Und dann kann man noch, jeder Commander hat dann eigene Aktionskarten. Und das hat mir schon deutlich mehr Spaß gemacht. Weil da hat man den Eindruck, sie machen mehr mit den Risikoregeln, als sie bei StarCraft gemacht haben.
Guido?
Ja,
StarCraft Legacy oder Risiko, nicht StarCraft Legacy, Risiko Legacy. Wie heißt das auf Deutsch? Risiko
Evolution? Ja, alle sagen immer, das ist Risiko Evolution.
Ja.
Nee, das ist Risiko Evolution, weil die englische Version heißt Risk Legacy.
Genau, das klingt ja richtig spannend. Also ich habe mich so ein bisschen versucht, da einzulesen.
Das ist geil.
Unterscheidet sich schon mal grundlegend von allen Brettspielen, die ich bisher gehört habe. Es geht eigentlich eher in die Rollenspielecke, weil es ist ein Kampagnenmodus, gell? Also das heißt, man spielt mehrere Partien mit den gleichen Leuten hintereinander weg und nach jedem Spiel verändert sich je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, wie diese Partie ausgegangen ist, die nächste Partie. Das heißt, gewisse Karten werden sogar richtig zerrissen. Es werden Briefumschläge erst bei bestimmten Partien geöffnet. Also das klingt wirklich spannend. Aber hast du es gespielt?
Nein.
Weil ich frage mich, das kann man doch dann nur eine Kampagne durchspielen. Dann hat man ja, das Spiel so kaputt, oder?
Ich hab da eine andere Meinung. Ich glaube, also du musst zum einen, finde ich, mit den gleichen Leuten immer spielen. Ja, und tatsächlich gibt es dann diese Ereignisse, wenn irgendwie auch Atomwaffen eingesetzt wurden, dann sind ganze Ländereien für den Rest des Spiels einfach mal am Arsch. Da kannst du die Korridore erschaffen oder mehr Ressourcen in bestimmte Länder legen. Jede Spielrunde hat nach 15, 20 Partien ihr eigenes Spiel geschaffen, das eine Geschichte erzählt. Mhm. Das finde ich das Herausragende. Man guckt gemeinsam vielleicht auf den Plan und sagt, ach, weißt du noch hier, und das war spannend, und als der Peter irgendwie von Australien aus die Welt erobert hat. Also das schafft so was Gemeinsames, und die Leute sind, glaube ich, stolz, weil du kannst danach ja weiterspielen mit dem Spiel. Dann wird es halt zu einem normalen Risiko.
Ah, okay.
Aber dieser Schaffensprozess, er ist dort, also die Idee dahinter finde ich hoch innovativ.
Super, ja. Kam 2011 raus, glaube ich, 2011, 2012. Gibt es ähnliche Spiele? Weil mir gefällt halt einfach dieses Grundprinzip von Risiko nicht mit dem Gewürfeln. Gibt es Spiele, die ähnlich so einen Kampagnenmodus haben?
Legenden von Andor. Das ist ein kooperatives Fantasy-Spiel von Cosmos. Ist jetzt in Frankreich Spiel des Jahres geworden. Das hat so eine Kampagne. Das geht ein bisschen in die Rollenspielrichtung. Wie gesagt, man spielt es kooperativ, ja, aber es ist keins, was, wo das Spiel an sich verändert wird.
Ja, weil das finde ich noch spannend. Ich kenne eigentlich nur so, es gibt, glaube ich, so ein Kartenspiel, wo man Regeln beim Spielen sich selber Flux. Die Regeln definiert. Gell?
Flux heißt das.
Ja. Konrad, du meintest noch irgendwie, es gibt noch einen Kampagnenmodus, den du irgendwo gesehen hast?
Kampagnenmodus bei einem Brettspiel.
Ich dachte, du hättest es hier gesagt, als wir darüber gesprochen hatten.
Ich überlege gerade, es gibt, früher gab es bei den Nicht-Games Workshop-Brettspielen, die damit gearbeitet haben, also StarQuest oder so, die hatten so einzelne Missionen. Brettspielkampagnen, irgendwas war da. Aber es fällt mir gerade auch nicht mehr ein.
Descent zum Beispiel, jetzt das neue Descent 2.
Ah, ja, genau.
Spielst du mehrere Abenteuer hintereinander und die Helden also mit Kampagnenmeinung meinst du wahrscheinlich was. Meinst du Spiele, wo ich von einer Partie was in die nächste
bin? Ja, genau. Mhm.
Das ist das genannte Andor jetzt eher nicht, da habe ich dich falsch verstanden. Aber Descent 2 wäre was. Du hast einen Held, der wird immer besser, aber auch der Overlord-Spieler, also der die Monster führt, kann durch das Gewinnen eines Szenarios selber stärker werden.
Ja, cool.
Das ist sowas. Aber wir schweifen ab vom StarCraft.
Ja. Nico. Nee, also das war's dann auch schon. Mehr gibt's zu dem Spiel, glaube ich, nicht zu sagen. Es gibt noch so kleinere Varianten bei StarCraft, ja?
Doch, weil was ich dann doch ganz interessant finde, das sind die Spielmodi.
Da wollte ich jetzt drauf hin, genau. Mhm.
Da gibt es ja vier, das ist irgendwie einmal Einsteiger-Szenario, die Grundausbildung, um es zu lernen, das ist halt Killefit, Risiko, kennt man ja irgendwie. Totale Eroberung ist das klassische Risiko, also alles kurz und klein schlagen, Weltraum erobern, bis keiner mehr steht. Kann halt lang werden, ja, manchmal hat man eben nicht 6 Stunden Zeit für ein Komplettspielrisiko. Die Kommandozentrale, oder so, ja doch, Kommandozentrale heißt es. Die finde ich ganz gut. Das ist quick and dirty, das heißt einfach ein schnelles Spiel, hast du in der regulären Zeit geschafft. Da musst du einfach bestimmte Anzahl an Erfolgen erreichen, ja, bestimmte Achievements quasi. Siegpunkte kann man auch sagen, bekommen. Das ist schon was Fortschrittliches. Und die Team-Variante finde ich gut, dass man, und das ist dann schon wieder, finde ich, StarCraft im LAN oder so, dass man 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 spielen kann.
Das finde ich auch gut. Das passt dann auch gut dazu, weil man dann eben auch jeweils, also beim 3 gegen 3 Spiel auch eben mit den passenden Fraktionen und so zum Beispiel spielen kann. Das finde ich auch gelungen, ja.
Also das passt dann auch wiederum zum Thema. Abschließend finde ich, ist es jetzt kein absoluter Griff ins Klo, ein StarCraft-Risiko, weil ich glaube, es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Die Leute kennen Risiko, die Leute kennen StarCraft. Und es ist halt, wie ich sagte, ein Casual Game mit einem bekannten Thema. Also man findet sich relativ schnell zurecht.
Ja, wie gesagt, also es ist halt für Leute, die mal wieder Bock auf Risiko haben und die StarCraft mögen. Also man darf aber halt einfach nicht mehr erwarten. Es krempelt das Risiko, das alte bekannte Risikoprinzip nicht sonderlich um. Also es sind ein paar Feintunings dabei. Zum Beispiel eine gute Neuerung finde ich, dass eben nicht jeder am Anfang versteckt eine geheime Mission zieht, weil das fand ich immer relativ unfair. Der eine hat irgendwie Verteidiger Australien zwei Runden und der andere hat Erober Russland und Nordamerika. Sondern die Missionsziele liegen für alle offen aus. Ist jetzt auch keine Neuerung, die StarCraft gemacht hat. Die liegen einfach da und wer als erstes diese Anforderung erfüllt, zum Beispiel besetze drei Kontinente oder sowas in der Art, der bekommt drei Planeten in dem Fall, genau, der bekommt dieses Achievement und hier bekommt man dann eben dann noch einen Sonderbonus dazu. Das finde ich ganz reizvoll und es gewinnt halt derjenige, der als erstes eine bestimmte Anzahl von diesen Achievements hat. Und wenn man einen Gegner platt macht, bekommt man dessen Erfolge. Ja, also das fand ich eine ganz gute Neuerung, weil es sind so eine Chancengleichheit schafft. Jeder weiß, welche Ziele auf dem Tisch liegen. Das wird am Anfang ausgelost, dass nicht immer die gleichen da liegen. Das fand ich eine sinnvolle Erneuerung.
Es gibt auch Wettbewerb um diese Erfolge. Also genau. Zwei Spieler, die sich drum prügeln, das zu bekommen. Und während der dritte hintenrum sich schon der zwei andere schnappt. Also das ist auch ein Merkmal von einem modernen europäischen Brettspiel. Ja, und nicht sowas Altmodisches. Ja. Finde ich, das gibt der ganzen Sache Schwung.
Genau, und die Ereigniskarten finde ich eigentlich auch, die lockern das Spiel auch auf. Die wirkten, ehrlich gesagt, in unserer Partie, die wir gespielt haben, recht unausgeglichen, weil einer mich irgendwie angegriffen hat mit 20 Einheiten. Ich hatte irgendwie zwei und mit meiner Karte habe ich quasi den kompletten Angriff abgewehrt.
Ja, ich glaube, Glückssache halt, wann du welche Karte gerade hast. Manchmal bringt sie in einem Moment mehr, mal weniger.
Also die fand ich ziemlich stark, die Karten, aber die kann ja wiederum auch jeder einsetzen, also von daher.
Ich sehe vor allem einen Gewinn darin, dass ich mir vorstelle, ein StarCraft-Spieler sagt, ja, Brettspiele finde ich voll scheiße, weil Grafik ist kack, nicht 3D und was weiß ich. Ja. Der sagt, ey, aber StarCraft-Risiko, das ist bestimmt cool. Und wenn der dann merkt, hey, Brettspiele ist eigentlich doch eine coole Sache, dann haben wir wieder einen geholt und auf unsere Seite
geht's. Verstehe. Nee, also ich hab da eher Sorge, dass man denkt, mit StarCraft hat es ja nicht viel zu tun, fühlt sich nicht gut an. Ja.
Probier ich mal ein anderes.
Na gut, dann hoffen wir mal, dass es so läuft.
Lass StarCraft-Risiko ein Gateway für Videospieler.
Eine Einstiegsdroge.
Ja, richtig.
Konrad, der Weisheit letzter Schluss?
Ich fand's nicht gut. Ich fand's weder gut als anderes Risiko noch gut als StarCraft-Spiel. Ich würde es nicht nochmal spielen wollen.
Nee, so ging es mir auch. Ich freue mich aber auf Risk Legacy mal auszuprobieren.
Mach das.
So machen wir das. Um Karten zu zerreißen und mit Edding aufs Spielfeld schreiben. Das klingt echt super. So, dann danke ich euch für euren Besuch. Ich hoffe, du kommst trotzdem mal wieder vorbei, Konrad, auch wenn dich das Spiel abgeschreckt
hat. Ja, ne, doch, gerne. Ich habe auch noch so ein paar Sachen, die ich mal wieder, so Brettspiele, die ich mal wieder auspacken möchte. Lass mal Freck spielen zusammen. Niemand will mit mir Freck spielen.
Danke, Guido.
Danke, Marc.
Gruß an den Bodensee.
Ja, Grüße an den Schwarzwald.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.